Podcast Roulette. Das Podcast Roulette von podcaster.de.
Ja, herzlich willkommen beim Podcast Roulette. Und wir sind heute zu dritt. Ich frage jetzt mal kurz den Namen, wer alles da ist, und dann können wir uns gegenseitig vorstellen, oder einen nacheinander vorstellen. Ich bin Lars. Auf der Frankfurter Seite sitzt der Bada, und auf der Münchner Seite sitzt der Marcel. Hallo Marcel, ja, erstmal.
Hallo, servus aus dem Süden.
Ja, ganz ganzen verteilt.
Ja, Marcel. Genau. Ja, zur Vorstellung zu meinerseits. Mein Name ist Marcel Heckert. Ich mache seit 2 Jahren den Podcast Münchenwissen. Ein Podcast über die Münchner Geschichte. Und wie ich dazu gekommen bin, diesen Podcast zu machen. Und ja, wie die Idee entstanden ist, das erzähle ich euch gleich. Denn jetzt für die Hörer, die jetzt von mir aus hier in diese Podcast-Roulette reingekommen sind, wollen bestimmt auch erfahren erstmal, wer die anderen beiden sind, deren Stimme sie nicht kennen.
Aber dann fang du mal an.
Ja, was gibt nicht viel zu erzählen. Ich bin der Bastian, und Lars, der Dritte, der sich noch gleich vorstellen wird, nennt mich immer Bada, um gleich hier Verwirrung irgendwie vorzubeugen. Ich bin quasi der Podcast-Partner von Lars. Den Podcast selbst kann Lars dann vielleicht gleich nochmal vorstellen. Ansonsten, ich sitze hier in Frankfurt und vertrete quasi die Mitte des Landes jetzt gerade.
Ja, okay. Ich bin der Lars. Willkommen an alle. Ebenfalls im Geräuschbelastungs-Podcast und sitze hier in Nordrhein-Westfalen, also in, ja, so Mitte-West quasi, ne? Und ich habe mich überlegt, wie unser Podcast-Roulette-Folge quasi heißt. Wissensbelästigung oder so was in der Art?
Klingt gut.
Ja, genau. Worum geht's bei uns? Vielleicht fange ich immer kurz an damit. Also wir sind ein klassischer Laber-Podcast, fühlen uns also mit diesem Podcast sehr zu Hause, weil ja, man redet über allgemeine Dinge. Und wir sind, glaube ich, ja, seit Januar oder ungefähr so, also mal online, und so in regelmäßig, unregelmäßigen Taktungen kommt von uns eine neue Folge raus. Marcel?
Okay, ja, das klingt auf alle Fälle interessant. Vor allem NRW, darf man erfahren, wo genau aus NRW? Weil ich komme aus Mönchengladbach ursprünglich, das ist ja auch so im Westen von NRW.
Ja, mit Volltreffer.
Was wirklich auch. Ja. Das ist ja echt faszinierend. Ja, da können wir dann später ein bisschen mehr wahrscheinlich über das letzte Fußballspiel am letzten Wochenende sprechen. Wenn natürlich Fußballfan ist, wer weiß.
Ja, nee, aber, das nicht.
Okay. Lars ist auch zugezogen, muss man dazu sagen. Also er kommt nicht ursprünglich aus Mönchengladbach.
Ah, okay. Ja, das ist aber auch, das habe ich jetzt noch nie gehört, dass jemand nach Mönchengladbach zieht. Aber egal, da können wir vielleicht dann später noch was erfahren, warum es dich in diese Stadt verschlagen hat. Zu meinem Podcast. Also mein Podcast ist ein Wissenspodcast. Der kommt alle 2 Wochen. Geht sich, wie wir eben schon gesprochen, darum, dass immer ein Thema der Geschichte aus München immer sozusagen behandelt wird, was manchmal auch ein bisschen zu dem aktuellen Datum passt. Zum Beispiel der 9. November war jetzt bei der letzten Folge bei uns den Hitlerputsch, weil der ja am 9. November war, hier am Odeonsplatz in München 1923. Oder zum Beispiel auch, wenn man Jahrestag ist, wie zum Beispiel von unserem großen Comedian hier aus München, Karl Valentin, wurde im Februar dieses Jahr, habe ich eine schöne große Folge gemacht über sein Leben, sein Schaffen und seinen tragischen Tod. Und der Podcast ist dadurch entstanden, ich hatte damals auch einen Laber-Podcast mit einer sehr guten Freundin von mir, die jetzt in Berlin wohnt, die Mia. Und der Podcast hieß damals WUWA, stand für Wurstwasser. Und wir hatten halt auch immer wieder was gequatscht, und es war halt so, einige Markenzeichen und einige Rubriken waren immer wieder die gleichen. Zum Beispiel gab es immer wieder ein besonderes Wurstwasser, was diese Folge präsentiert hatte. Wir waren zum Beispiel auf einer Bondage-Messe, dann war es die Schlagwurst, dann war irgendwas gewesen, es war dann das Angstwürstchen, dann das scharfe Würstchen und sowas, und ja, dadurch ist das Ganze dann entstanden. Aber da gab es dann diese Rubrik München Wissen, die wurden immer so 5 Minuten zusammengestellt. Und ja, als dem meine Kollegin dann, die Mia, gesagt hat, sie möchte keinen Podcast mehr machen, habe ich dann lange überlegt, okay, ich nehme diese Rubrik, weil die mir sehr viel Spaß macht und mir sehr viel bedeutet, und mache daraus den eigenen Podcast. Und ja, seit 2 Jahren mache ich das Ganze. Jetzt bin ich schon bei Folge 50 und eigentlich sind es mehr. Manche sind im Giftschrank verschwunden, die kommen auch nie mehr online. Und ja,
freuen wir auf alle Fälle. Bei uns die Giftschrankfolgen trotzdem online und es ist nicht immer die richtige Entscheidung.
Oh, da hätte man, also wenn das mal gewusst hätte, hätte man es vielleicht so das Best-of, also sag mal so, wenn ich euch allein die Halloween-Folge von letzter Woche mal vorspielen, vom letzten Jahr mal vorspielen kann, die ist wirklich richtig, richtig schlecht. Also, okay.
Dann kann man es wirklich betteln, was also manche Folgen sind bei uns, also die haben wir aufgenommen, hochgeladen und dann nie wieder angehört.
Also. Okay. Ja, ich weiß nicht, ich hatte jetzt die Tage, ich weiß nicht, ihr seid auch, seid ihr Kunden, also Kunden von Spotify, das heißt, habt ihr da einen Account oder habt ihr einen anderen Streaming-Anbieter, wo ihr eure Musik und eure Podcasts hört?
Ich bin bei Spotify, ja.
Okay, dann hast du jetzt auch deine Jahreszusammenfassung bekommen, glaube ich, ne? Das heißt, so welche Podcasts du am liebsten gehört hast, welche Musiker und sowas sind?
Meine Freundin hat mir gesagt, dass er jetzt irgendwie online wäre wieder für dieses Jahr. Ich habe es mir dieses Jahr noch gar nicht angeschaut, aber die letzten Jahre habe ich mir das immer gerne angeschaut. Das ist immer sehr interessant.
Genau, nee, bei mir war es nämlich so, also mal gut, ganz klar, Platz 1 ist von mir Fest und Flauschig. Das ist ja der Laber-Podcast Nummer 1. Ja. Und sozusagen die Mutter der Podcasts in Deutschland. Wobei eigentlich so die Mutter der, also die Großmutter der Podcast kam ja eigentlich aus München. Und zwar gab es damals eine sehr nette Dame, die hatte Schlaflos in München damals regelmäßig einen Podcast veröffentlicht. Das war so 2005, 2006 und war damit sehr, sehr erfolgreich. Sie hat inzwischen einige Bücher geschrieben über das Podcast-Wissen. Mache jetzt keine Werbung, aber man kann ja was googeln und dann findet man auch was raus. Und naja, auf jeden Fall auf Platz 4 kam halt mein Podcast und ich habe es auf meine Instagram-Seite gepostet und dann kamen ein paar Rückfragen so, warum hörst du denn einen Podcast an? Und da habe ich gesagt, ja, aus dem Grund, wie gerade eben gesprochen, wenn ich dann morgens früh, also die kommt dann immer samstags in der Nacht, wird die Folge veröffentlicht und wenn ich dann samstags früh zum Bäcker gehe, dann höre ich meistens schon mal die Folge rein und da gab es mal eine Folge, die war so mega schlecht, da ich mein Handy genommen habe und direkt die ganze Folge gelöscht habe. Neues Skript geschrieben habe, neu aufgenommen habe und ja, deswegen höre ich auch immer wieder meinen Podcast rein, zu gucken, passt das oder passt das nicht.
Du hast die online gestellt, Entschuldigung.
Dann mache ich meins.
Ich wollte nur noch mal nachfragen, du hattest die online gestellt und dann erst entschieden, als du sie angehört hast, dass es vielleicht doch keine gute Idee war oder wie?
Ja, weil es ist so, also mein Podcast, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei mir ist es immer so, die Recherche ist die meiste Arbeit. Also es gibt dann Folgen, die haben 20 Stunden Recherche, es gibt manche Folgen, die haben dann 60 Stunden Recherche, zum Beispiel Geschwister Scholl, war eine ganze Menge mit sehr viel Informationen, Museumsbesuch, Literatur, zusammenfassen und dann schreibe ich dann immer so eine Art Skript, also ein Drehbuch, das so zwischen 5 und 6 Seiten ist, weil man weiß, so jede Seite sind 5 Minuten und eigentlich lese ich das vor. Der Text ist aber auch schon so geschrieben, als wenn ich das freisprechen würde. Und ich habe halt einfach gemerkt, ich weiß nicht, vielleicht war das so eine Folge, die so ganz spät entstanden ist, so, wo man da bis freitagsabends so um 23 Uhr noch geschrieben hat, es schnell eingesprochen hat und dann auf einmal gemerkt hat, so, oh, ich hätte ihn vielleicht doch nochmal anhören sollen am nächsten Morgen, bevor ich es hochlade. Und ja, passiert halt.
Wir haben ein bisschen weniger Vorbereitungszeit dafür, unser Podcast.
Ja, aber es ist ja bei Laber-Podcast, ist das Lustige gerade daran, ja, gerade diese...
Kann es sein, dass du Vanessa Mai gerne hörst?
Vanessa Mai?
Ja, weil, also, wir hatten letztens wieder so ein Peak, dass Leute ganz, also eine Person ganz kurz in Dinge reingehört hatte. Ich dachte mir, vielleicht warst du es ja bei Spotify. Ich meine, wir haben jetzt nicht so viele Podcast-User und seitdem steht bei uns drauf, Hörer hören auch Vanessa Mai. Und das mir, vielleicht bist du das ja.
Nee, das nicht. Aber das klingt auf alle Fälle interessant. Also ihr könnt sehen, wer das angehört hat. Also das kenne ich gar nicht.
Ja. Nein, also dadurch, dass wir jetzt sehr wenig Zuhörer haben, kann man recht schnell identifizieren, wer das war.
Okay, also ich habe auf alle Fälle bei euch reingehört. Und dementsprechend dann natürlich dann vorzubereiten, wer seid ihr eigentlich? Das war, glaube ich, eine Folge, da war einer von euch beiden, war es jetzt Mallorca, war es Fuerteventura, und er wusste nicht, wie er zurückkommt wegen der Corona-Pandemie. Kann das sein? Ach Gott, das
ist ja vor Urzeiten heute auf Gran Canaria, richtig, genau.
Ach so. Ja, ich weiß, da habe ich ja mal reingebissen, so hey, und dann hörst du mal rein und da war ich nur halt eben, dass du es nicht wusstest, so ey, das ist jetzt gerade einfach schwierig mit dem Flieger und sowas hier Und das fand ich aber sehr interessant, weil das so ein bisschen so auch widerspiegelt, ja, die Situation, die ja damals war und die nicht nur bei euch war, sondern auch bei vielen anderen Leuten, die auch war, die nicht wussten, wie sie nach Hause kamen. Also.
Ja, ja, es wurden halt irgendwie im Tagesrhythmus die Regeln geändert und wir mussten dann irgendwie zusehen, wie wir noch an Corona-Test kommen, kurz vorm Abflug, weil die Regeln kurz geändert wurden. Aber das war gar nicht vorgesehen in Spanien, dass man so einfach einen Corona-Test bekommt als jemand ohne Corona-Verdachtsfall. Und ja, da mussten wir sehr kurzfristig irgendwie uns damit auseinandersetzen, wie wir jetzt noch nach Hause kommen.
Ich habe gehört, weil ein Spezi von mir, der war auf Fuerteventura dieses Jahr im Frühjahr und hatte sich in einem Hostel angesteckt mit Corona. Und war deswegen auch in Quarantäne, hat dann auch einen positiven Test in Spanien bekommen. Und jetzt nach 6 Monaten wollte er sich hier jetzt in Deutschland impfen lassen und dachte so, er muss sich ja nur einmal impfen lassen, weil er ist ja schon mit Corona infiziert gewesen. Ja. Und dann kamen halt die Behörden hier und haben gesagt, nein, das spanische Zertifikat, weil die irgendwie einen anderen Test machen als wir, wird er sich anerkannt. Und deswegen musste er sich zweimal impfen lassen, obwohl er schon Corona hatte.
Okay. Und dann ist er jetzt gründlich geschützt, infiziert und
einmal geimpft. Er hat schon sozusagen die Booster-Impfung schon im September bekommen. Also sozusagen noch bevor als alle anderen. Nee, aber es ist schon sehr interessant. Aber es freut mich auf alle Fälle, dass ihr nach Hause gekommen seid. Und weiß nicht, kann man das Thema ansprechen, Corona? Oder ist das ein Thema, wo ihr jetzt sagt, so, ich kann es nicht mehr hören, bitte.
Nein. Ja. Okay, Lars kann es nicht mehr hören.
Ich kann es nicht mehr hören. Tag ein, Tag aus, immer wieder Corona. Aber wir haben ja auch eigentlich ein anderes Thema hier, ne? Das wir eigentlich auch ansprechen wollten.
Genau, aber nur eine Frage ganz kurz zu eurem Podcast. Ja. Wie ist denn euer Podcast entstanden?
Also ich kann sagen, Lars hat mich gefragt, ob ich Bock hätte und ich habe einfach schulterzuckend Ja gesagt. Wie Lars auf die Idee kommt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Ja, also bei mir war es so, dass dieses klassische Gefühl, man hört einen Podcast und denkt sich so halt, ich würde gerne mitreden. Und das geht aber halt nicht. Und deswegen habe ich mir dann mache ich meinen eigenen Podcast halt. Und habe halt irgendwie mal gesucht, der da mitmachen möchte. Und da war gerade Besuch und hat gemeint, ja, warum nicht? Also Unlust hatte ich darauf nicht. Und dementsprechend haben wir halt angefangen damit. Und genauso ist eigentlich auch jede Folge mittlerweile. Wir haben Lust, gerade mal was aufzunehmen, also nehmen wir auf.
Aber ihr seid einmal im Monat kommt ihr online, ne? Das heißt, ihr habt so einen Monatsrhythmus. Dafür ist eure Folge so ungefähr 50 Minuten, eine Stunde lang, oder?
So grob, genau, ja.
Yeah. Okay. Ja, genau. Ja, also wir nehmen das alles nicht so ganz genau. Also es ist halt irgendwie alles nach Gefühl und zufälligerweise entwickelt sich ein Rhythmus bei diesem Gefühl.
Ja.
Das ist nämlich sehr interessant. Das ist nämlich das Gute am Laber-Podcast, weil dann kann man sich einfach berieseln lassen. Aber bei meinem Podcast habe ich einfach gemerkt, durch die Rückmeldung der Hörer, dass die Folgen, ich meine, die letzte Folge, die Folge 50, war jetzt 30 Minuten lang, die war extrem lang. Ich habe aber von vielen Hörern gehört, gesagt bekommen, dass sie sagten so, hey, Marcel, mehr als 20 Minuten geht nicht, weil dann ist das Gehirn irgendwann voll mit Informationen und es raucht einfach nur noch und du weißt nicht mehr, was war da drin. Und ich versuche halt in meinem Podcast so viel wie möglich Informationen reinzuknallen, dass es wirklich halt, es gab eine Folge über das Prinz-Regenten-Theater hier in München, wo ich am Anfang gesagt habe, hey, macht mal Format C bei euch im Gehirn, weil am Ende der Folge wird die Festplatte voll sein bis oben hin. Und die war wirklich pickepacke, vollgepackt. Da waren wirklich so viele Informationen drin, dass da auch wieder Hörer gesagt haben, hey Marcel, ich musste mir deine Folge dreimal anhören, weil es ging nicht, es ging einfach nicht. Und das Laber-Podcast ist anders.
Ich merke das auch selbst, dass wenn ich zum Beispiel, also manchmal höre ich Podcasts so nebenbei, wenn ich irgendwie Hausarbeit mache oder irgendwie sowas. Und so ein Laber-Podcast funktioniert da super, weil selbst wenn ich mal ein, zwei Sätze nicht mitbekomme, dann ist das kein Drama. Dann kann man schnell wieder einsteigen. Aber wenn ich dann einen Wissenspodcast höre oder sowas, dann verliere ich oft irgendwie den Faden. So, dann bin ich kurz mit irgendwas hier im Haushalt beschäftigt und höre wieder hin und denke mir, wie sind wir denn jetzt dahin gekommen? Da habe ich doch irgendwas irgendwie jetzt nicht mitbekommen. Es geht dann sehr schnell, glaube ich.
Genau. Aber ein Kollege von mir, der hört Geschichte über Geschichten, glaube ich, heißt das. Und ich glaube, die sind auch eine Stunde ungefähr. Also, aber vielleicht machen die es eher so als Unterhaltungsmedium eher. Ich weiß nicht, ob die jetzt so hart Fakten raushauen oder eine Geschichte einfach wirklich aufbauen halt aus der Historie. Da bin ich mir nicht sicher. Aber zumindest er hört einfach jeden Podcast ewig lange, auch beim Einschlafen und so weiter. Aber ja, es gibt auch Geschichtspodcasts, meine ich, die auch ein bisschen näher gehen wollen.
Also Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History zum Beispiel, ist ja so die Nonplusultra, auch den Bereich. Also gut, vom Deutschlandfunk halt produziert, natürlich dementsprechend mit einem sehr, sehr großen Redaktion und auch Geld, was dahinter steckt. Das ist ja bei uns, also bei mir jetzt hier oder bei euch ist es ja nicht der Fall. Also wir verdienen damit ja kein Geld. Wir zahlen ja sogar eher gesagt Geld jeden Monat, dass wir es auch produzieren können. Also allein das Equipment, dass uns der Server zur Verfügung gestellt wird und alles drum dran. Und ja, das merkt man aber auch ein bisschen. Aber ich finde halt so Amateur-Podcasts meistens halt echt richtig, richtig toll. Und es hat schon echt was. Also.
Ja.
Hier Straßenliga.
Ja. Genau. Aber vielleicht, Lars, magst du jetzt das Thema, was uns ja sozusagen angeraten, ich weiß nicht, ist angeraten worden, aber das Thema.
Vorgeschlagen.
Genau, was wir ansprechen sollten.
Ja, genau. Die Hausaufgabe quasi. Mhm. Ja, also gut, dass wir überall um den Übergang finden halt dahin. Ne? Das ist ja so ein großer Spagat, eine frühe Geschichte. Das passt eigentlich irgendwo doch noch. Das ist ja alles Vergangenheit, diese Jugendsünden. Ja, das ist ja das Thema, Jugendsünden. Und ich weiß nicht, also ich habe mich gefragt halt, was ist eigentlich eine Jugendsünde? Also ich glaube, das Klassische ist, glaube ich, so Modesünden, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so spannend. Also ja, gab es, glaube ich, bei jedem zu Genüge.
Habt ihr Leggings getragen? Meine Frage. Oder Radlerhosen?
Jogginghosen.
Ich hab, höchstens ich hab immer, zum Radfahren.
Ja, gut. nee, ich habe immer Jogginghosen getragen. Ich bin mal in die Schule mit Jogginghosen gegangen.
Okay, darf mal fragen, wie alt ihr beide seid, dass man so ungefähr weiß, was bei euch Jugend war?
Das wird interessant, ja. Also ich bin so Anfang, Mitte 30.
Ja, ich auch.
Bei mir ist es Ende 30, das heißt, wir haben ja ungefähr fast dieselbe Jugend verbracht. Also ich weiß, bei mir war es so, in der Grundschul- und Gesamtschulzeit, wie gesagt, wenn man in Bayern oder hier in München sagt Gesamtschule, dann kommt natürlich immer diese Goethe-Gesamtschule dann immer raus, obwohl es in Bayern gar keine Gesamtschule gibt. Aber in NRW gibt es die ja. Und auf jeden Fall in der Zeit hatten wir damals Radlerhosen getragen, aber nicht so wie heutzutage mit so einem Futter drin, sondern es waren halt einfach so enge Leggings und die waren dann meistens knatschbunt. So typisch 90-Style.
Ich glaube, da merkt man die 5 Jahre Unterschied grob, weil das war, also das ist das, also wann bin ich in die Schule gekommen? Ja, so Mitte der 90er, Anfang der 90er. Irgendwie, also das habe ich nicht mehr so richtig mitbekommen. Jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich, dass meine Mutter so Zeug getragen hat, aber dann auch schnell nicht mehr.
Also diese bunten Leggings, die verbinde ich eher so mit Aerobic aus den 80er Jahren.
Ja. Ja, war ja auch so die Zeit dann. Das war ja so, also ich war 89 in die Grundschule reingekommen und da gab es dann, glaube ich, 91 gab es eine Band, das ist eine weitere Modesünde gewesen, aus den USA. Das waren zwei junge Künstler, die hießen Chris Cross. Kennt man wahrscheinlich nicht mehr. Und die hatten halt so einen ganz großen Hit gehabt, The Chris Crossmaker oder sowas. Und das Markenzeichen von diesen waren, die Jeans falsch rum anzuziehen. Und wir haben dann in der Grundschule die Hosen immer falsch rum angehabt, was halt immer extrem schwierig war, auf dem Rücken den Knopf zuzumachen und so. Aber das hatte dann jeder getragen. Das war so eine Jugendsünde, wo ich sagen würde, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Das heißt, was ja auch in 2 Kappen übereinander zu tragen, was auch irgendwie wenig Sinn ergibt und was auch eigentlich maximal unpraktisch ist, weil die beim leichtesten Windstoß dann einem vom Kopf gefegt werden oder so. Aber manchmal setzen sich so Moden durch, so Trends, die müssen nicht Sinn ergeben, die müssen einfach nur anders sein, hat man das Gefühl.
Stimmt. Ja, genau, so, einfach anders, ne? Einfach nur anders. Und du musst irgendwie jemanden haben, der das irgendwie präsentieren kann, damit auch alles machen.
Genau. Aber gab es denn bei euch so eine Jugendsünde, also vielleicht so Musik, wo ihr sagt, da schämt ihr euch für, dass ihr es damals gehört habt? Jetzt wirklich jetzt mal die verkehrten Hosen runterlassen, welche Musik war es?
Eine Sünde in dem Sinne fällt mir nicht ein. Ich weiß, dass meine ersten beiden Alben, die ich überhaupt besessen habe, die hat mir mein Vater damals noch auf Kassette gekauft, das war von den Prinzen, Küssen verboten. Und später von den Fantastischen Vier gewinnt. Das waren so die beiden ersten Sachen, die habe ich rauf und runter gehört. Das war halt irgendwie Deutsch, dadurch konnte ich das verstehen. Und das fand ich dann irgendwie als Kind interessanter, als irgendwie jetzt irgendwelche Musik aus Amerika oder sowas zu hören. Und also Prinzen, ich will es nicht als Jugendsünde betrachten, aber ich höre es heute nicht mehr so wirklich viel.
Okay, nur ganz kurz mal, vielleicht kann man es ja, ich habe nur gerade ein Geräusch gehört, ihr seid beide noch drin in dem Bereich hier, weil es hat halt so angehört, als wenn jemand kurz draußen gewesen war.
Lars, ich bin noch da.
Ich glaube, eine Person ist, glaube ich, gerade draußen.
Ja, Lars hat sich verabschiedet.
Oh nein. Ist denn er noch online?
Also mal jetzt,
hört er mich wieder? Jetzt, perfekt, super, ja.
Okay.
Ich schneide mich später raus.
Nee, ihr habt ja jetzt gerade die Musik quasi besprochen, ne?
Ja, es ging darum, ob Musikjugendsünde. Mir fiel keine direkte Musikjugendsünde ein, aber ich wusste noch mal, was meine allerersten beiden Alben waren, die mein Vater mir gekauft hat damals.
So Bravo-Hits vielleicht so eine der ersten damals gewesen, so, wo man so...
Mir fällt was ein. Ich habe diese Schlümpfe-Kassetten gehört, wo irgendwelche...
Ja? Zählt das die Jugend oder ist es noch Kindheit? Da habe ich auch dran gedacht, nämlich.
Ach so.
Ja, es ist ja beides. Heutzutage ist es der fließende Übergang. Also bei RTL 2 lernen die Kinder ja schon frühzeitig Portale wie Punkt-Punkt-Punkt-Tab zu benutzen. Also das ist so ein fließender Übergang vom Kind zum Jugendsein.
Das mit den Schlümpfen war natürlich sehr früh, das gebe ich zu, aber das ist definitiv etwas, wo ich heute nur die Hände über dem Kopf zusammenschlage. Ich hab das laut gehört und mitgesungen und das waren im Grunde einfach nur irgendwelche amerikanischen Hits, schlecht ins Deutsche übersetzt und mit quietschigen Schlumpfstimmen gesungen. Das war äußerst
gruselig. Oh Gott.
Ich wollte das aber letztens mal anhören, um wirklich dieses Gefühl zu haben, dieses Fremdschämen halt, aber man findet die nicht auf Spotify oder Amazon, glaube ich.
Echt?
Ja.
Wow. Das muss ich mal nachsuchen. Aber du hast das so angeteasert, das klingt, als ob du jetzt irgendwie den großen Kanal raushauen kannst, die große Jugendmusik-Sünde.
Nee, also Musik gar nicht. Ne? Also ich meinte auch nicht, dass du ich habe auch. Was? Hast du gesagt?
Alles er hat gut, euch okay. Mich gemeint, aber wenn du einen hast, gerne raus damit. Einfach immer her damit. Also,
nee, ich habe echt gar nichts. Also weil ich wirklich eben immer nur Mithörer war und nie Musik selbst gekauft hatte, bis halt irgendwann mal die Möglichkeit gab, etwas runterzuladen.
Es geht die 10 Jahre ein. Ich glaube, wir können darüber sprechen, oder? Dass wir es gemacht haben, oder? Oder nicht? Weiß ich gar nicht, ob dann jetzt immer noch nachträglich. Wir haben es natürlich nicht gemacht, nein. Also wir haben nur jetzt so getan. Da muss man immer vorsichtig sein heutzutage, weil Rechtsanwälte haben, glaube ich, heutzutage sehr viel Freizeit und dementsprechend dann, kann das mal schnell dahin kommen. Nee, aber es gab damals, also wenn du gerade diese Schlümpfe sagst, meine kleine Schwester, die wird wahrscheinlich hassen, dass ich das jetzt hier anspreche, aber vielleicht hört sie auch die Folge nicht, was vielleicht nicht schlecht ist. Und da gab es eine CD, die sie gehört hat, und da wurden halt so Kinderlieder gesungen, aber auch so eine Art Schlümpfenton, dieses, ich glaube heutzutage, wie heißt denn das heutzutage hier, dass dann diese Stimme ja verändert wird, was die meisten ja, genau, das war ja damals bei den Schlümpfen, das waren die ersten. Heutzutage man's Hip-Hopper. Und auf jeden Fall ist es so, dass die, da gab es ein Lied, das habe ich immer gehört und ich habe mir gedacht, so, das ist für mich kein Kinderlied. Das ist so ein altdeutsches Lied, das heißt halt eben hier Lummerland. Und es gibt dort eine Zeile, die heißt, Papa und Mama ist in Lummerland, Lummerland ist abgebrannt.
Ja, ja.
Ich stelle mir das gerade vor, ich bin jetzt ein Kind. Meine Eltern sind in Lummerland und ich erfahre gerade, dass Lummerland abgebrannt ist. Das heißt, meine Eltern sind tot. Sie sind verbrannt. Ja. Das ist kein Kinderlied.
Das ist ein gruseliges Kinderlied. Das ist mir auch, da habe ich schon oft drüber nachgedacht. Das hat man damals einfach so gesungen. Und man hat es so hingenommen als Kind. So, das hat halt so eine schlummerige Melodie. Das hat irgendwie auf den Text hat man nicht groß geachtet. Ich zumindest nicht. Aber wenn man da heute drüber nachdenkt, Lummerland. Das ist eigentlich ziemlich gruselig.
Also ich kenne Lummerland jetzt nur von Puppenspielen und so weiter. Gibt es Lummerland wirklich?
Ja, es gibt so Lummerland ist abgebrannt, lalala, irgendwie geht's so. Also, es ist wirklich
richtig. Ist das eine reale geografische Entität oder was ist Lummerland?
Nein.
Ich guck mal kurz. Lummerland-Lied, ich schau mal ganz kurz nach. Das ist ein Lied von, oh Gott, echt kultig, das ist von Lummerland, nee, es ist Lummerland-Lied. Das ist hier von den Inseln mit zwei Bergen, hier von den Augsburger Puppenkiste.
Wollte ich gerade sagen.
Oh, da gibt es auch, stimmt.
Aber jetzt guck mal kurz das Liedtext, jetzt schauen wir mal kurz.
Ich suche den auch gerade.
Also deswegen, also ich kenne Lummerland wirklich nur von der Augsburger Puppenkiste halt, das eigentlich.
Nee, das ist aber ein anderes, das Lummerland-Lied von...
ist in Lummerland, Lummerland ist abgebrannt, schlaf, Kindchen, schlaf.
Genau. Hat man die Schlafkindchen-Schlafmusik nur mit reingebracht, okay?
So, Albtraum-Schlaflied, Maikäferflied.
Ja gut, das passt doch.
Das ist dann auch... Aber das ist dann noch... Es ist aber noch ein anderes Lied hier. Maikäfer fliegt. Der Vater ist im Krieg, die Mutter ist in Pulverland und Pulverland ist abgebrannt.
Ja, das ist das.
Das ist aber das Original, oder?
Aber von Krieg, ich habe mich das, gut, dass du das gefunden hast, weil ich erinnere mich, dass in meiner Kindheit ein Schlaflied gesungen wurde, bei dem es irgendwie um Krieg ging. Und dass der Vater am Krieg ist oder irgendwie sowas. Und ich habe mir gedacht, was war das denn für ein Lied?
Es ist übrigens nicht Lummerland, es ist Pommerland. Maikäfer fliegt, der Vater ist im Krieg, die Mutter ist in Pommerland und Pommerland ist abgebrannt. Kann man sich bei YouTube anschauen. Wir dürfen es leider nicht vorspielen, aus GEMA-rechtlichen Gründen. Leider.
Aber das ist wirklich ein Schlaflied, was dir vorgesungen wurde von deinen Eltern.
Ich glaube, ja. Ich glaube, zur Melodie von Schlafkindchen Schlaf.
Ja, das passt da rein, aber also, das ist ja schon krass, dass deine Eltern das vorgesungen haben.
Aber die Leute haben ja damals nicht darüber Gedanken gemacht. Das war ja damals noch eine ganz andere Zeit. Also,
ja.
Ich sag mal so, da gibt's ja dieses, mein gut, das ist jetzt aus Fest und Flauschig, aber nicht von Fest und Flauschig, da hat, glaube ich, Olli Schulz mal erzählt, dass es dieses kürzeste Märchen gab mit dem Kind, was nicht zur Ruhe kam oder sowas. Und es gibt noch ein, das Wort bei Fest und Flauschig habe ich jetzt nicht gehört, aber es gibt noch ein viel, viel krasseres Märchen von den Gebrüder Grimm, und zwar ist es das, wenn Kinder Schlachter spielen.
Okay.
Und das ist richtig brutal. Da geht es wirklich darum, dass die Kinder wirklich Schlachten spielen und eine muss halt die Sau sein und die wird halt dann geschlachtet.
Okay.
Das ist ein Kindermärchen. Wow. Ja.
Die Moral möchte ich gerne kennenlernen.
Ich weiß, ich darf mal darüber vorlesen. Eigentlich sind die Gebrüder Grimm ja über 75 Jahre tot und dementsprechend darf man das ja eigentlich...
Ich habe das Volkstum, ja.
Ich meine, während du suchst gerade, ich finde ja auch selbst schon die eigentlich recht harmlose Zeile morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt, auch ehrlich gesagt ein bisschen angsteinflößend, wenn man mal länger drüber nachdenkt.
Ja. Aber du musst mal schauen. Ja gut, aber da musst du ja in historische Denken, Alter, ne? Dass man mit der Pest und so weiter, dann ist man echt froh, glaube ich, ne? Wenn man den nächsten Tag noch erlebt hätte.
Vor allem soll die Zeile, glaube ich, in allererster Linie Gottes Ehrfurcht irgendwie erwecken und es nicht wirklich wörtlich, es soll nicht wörtlich heißen, so viel wie, naja, ob du morgen aufwachst, ist so eine 50-50-Sache.
Also ich habe jetzt gerade mal was gefunden. Ich werde das aber morgen in meiner Rechtsschutzversicherung abklären, ob ich es wirklich sagen soll, weil ansonsten schneiden wir es raus.
Leider dürfen wir den Originaltext an dieser Stelle nicht vorlesen. Aber man findet ihn leicht, wenn man im Internet nach Grimm, wenn Kinder Schlachten spielen, sucht. Vorgelesen wurde nur der zweite Teil.
Gebrüder Grimm.
Ist ja eigentlich der Plot von einem klassischen modernen Splatter-Film, wo am Ende einfach alle draufgehen. Also der eine schlachtet den anderen ab, der rächt sich, die Mutter rächt sich, die Mutter erhängt sich, der Vater ist betrübt. Am Ende sind alle tot.
Schon echt heftig. Also wie gesagt, das Märchen ist heftig.
Aber was? Ich meine, die Brüder Grimm, die, also ich glaube, so die Version, die man heute kennt, die wahrscheinlich sind aber auch schon mit aller verharmlos, egal ob die sterben oder nicht sterben. Also ich frage mich echt manchmal, wie war die Gedanken damals dieser Welt, als die Geschichten aufgenommen wurden.
Ja, also ich sehe da auch keine Moral in diesem Fall. Also jetzt bei, wenn man das als Beispiel mal so Struffelpeter nimmt, was ja auch sehr gewalttätig ist, aber wo eigentlich hinter jeder Story irgendwie eine Moral steckt, frage ich mich gerade, was bei dieser Story die Moral sein soll.
Dass Kinder Schlachter spielen sollen. Oder alle Vegetarier werden sollen, am besten. Dass ihre Kinder gar nicht wissen, was das ist.
Vielleicht.
Ja, ich fühle mich eher so wie so eine Unterhaltung, also Unterhaltungsmedium.
Ich meine, interessant wäre, wenn man das Ding ja vielleicht auch modern umschreiben würde und dann sagen würde, die Kinder wollten veganes Schwein spielen und haben dann das Soja zusammen gemacht und naja, dann müsste es ein bisschen vielleicht so, weil es gibt auch, das habe ich letztes Mal gesehen, ein veganes Händel, also das ist komplett, das sieht aus wie so ein halbes Hähnchen, aber es ist komplett vegan. Und man kann es auch anbraten, es gibt auch eine schöne Kruste und sowas hier und hat keine Knochen, sondern es sieht einfach nur aus wie ein halbes Hähnchen.
Ja. Und schmeckt das auch wie Hähnchen?
Ich weiß es nicht. Okay. Ich möchte das ehrlich nicht ausprobieren. Aber
worauf besteht es denn?
Ich schau mal kurz Gott nach. Ich schicke euch mal.
Ich war mit etwa 20, war ich, ist ja fast schon Jugend, mit etwa 20 war ich in Malaysia in einem Restaurant, das wohl berühmt dafür war, dass es quasi auf vegetarische Art Fleischersatzstoffe quasi täuschend echt herstellt. Ich war da mit zwei Vegetariern unterwegs, die mir stolz davon erzählt haben und meinten, wir müssen unbedingt dahin. Ich persönlich war gar nicht Vegetarier, mir war das relativ egal. Und das Essen dort hat sehr gut geschmeckt, aber auch sehr täuschend echt wie Fleisch. Und ich bin mir bis heute nicht sicher, ob die nicht einfach Fleisch benutzt haben und gesagt haben, guck mal, wie gut wir das hinkriegen. Da ich persönlich nicht Vegetarier bin, war mir das egal. Aber meine beiden vegetarischen Mitesser kamen etwas ins Grübeln während des Abendessens.
Ja, das hatte ich mal, das Erlebnis hatte ich hier in München gehabt. Da waren wir mit einer Freundin damals in so einem ganz, ganz billigen All-You-Can-Eat-Asiaten. Es hat 5,90 Euro gekostet. Also es waren in diesem Fleisch alles Mögliche drin. Man hat zwar erkannt, dass es Hühnerleber war und Hühnerherzen war, was halt sehr billiges Fleisch war, aber es waren noch andere Sachen dabei, wo man dachte so, letzte Woche war da noch ein Koch mehr hier am Arbeiten, oder? Also, ich weiß es nicht. Also, zum Glück gibt es den Laden nicht mehr. Also, wer in München wohnt, vielleicht in Schwabing, der kannte dieses Restaurant. Ich habe euch übrigens gerade mal dieses halbe Hähnchen geschickt in die Gruppe rein. Ich weiß, die Hörer hören es jetzt gerade nicht, aber sie können es googeln. Ein veganes halbes Hähnchen mit Alpaka Food. Also das heißt, das ist glaube ich so ein Blog. Da kann man sich dieses Hähnchen anschauen, wie es eingeschweißt da liegt.
Ich guck mal kurz, warte.
Also es besteht schon mal, während ihr gerade guckt, also laut Blog hier, diesen Alpaka-Food besteht es aus Soja-Eiweiß, Soja-Isolat, Pflanzenöl, Zucker, Sojasauce, Gewürze. Es ist kein Huhn, ganz wichtig. Es hat auch so eine komische Textur, als wenn es irgendwie unter so einem Nagelbrett gekommen ist. So ganz komisch.
Das sieht sehr merkwürdig aus.
Ja, ich würde es nicht nennen. Also,
das ist auch nur
eine Form. Die grobe Form erkennt man zwar schon, dass es ein Hähnchen sein soll, aber es sieht auch so sehr glibbrig irgendwie aus.
Also, ja. Und es hat diese komische Perforierung, diese, wie du schon sagst, wie unter das Nagelbrett geraten oder irgendwie hast du gesagt.
Ja, genau. Mir fällt es einfach quadratisch, glaube ich, oder? Das Wort so reingedrückt. So,
es ist... Ja, ja.
Aber ich glaube, also, das kommt.
Abgesehen von der groben Form, glaube ich, sieht es gar nicht wie Hähnchen aus. Also das ist ja also ein Fauxpas.
Aber ich glaube, dadurch, dass es dieses Nagel, also diese quadratischen Formen hat, wird das, glaube ich, besonders kross und deswegen hast du dann, glaube ich, auch so diese schöne Kruste, die man beim Hühnchen ja eigentlich liebt. Wenn man jetzt nicht Veganer ist. Ich hoffe, die Veganer, wir haben gleich noch andere Themen für euch. Also wir lästern nicht darüber. Es geht einfach darum, es sieht sehr komisch aus. Also.
Ja. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht immer nicht so ganz den Wunsch, dann Fleisch zu imitieren. Also ich ernähre mich sogar sehr gerne hin und wieder vegetarisch oder sogar vegan, aber dann habe ich selten das Verlangen, irgendwie dann Brathähnchen zu haben, ein veganes Brathähnchen. Also da fehlt mir immer so ein bisschen das Verständnis zu diesem Antrieb, dass man das gerne quasi imitieren möchte dann.
Genau, was ich gut finde, ist. Ja. Also was ich gut finde, weil man schafft, also. Ich würde es nicht imitieren nennen, ne? Aber zumindest, wenn man zumindest die Gewürze, die man halt nutzt für so Fleischwürzung, dass man die auch dann quasi für, keine Ahnung, Tofu, was man nutzt. Und dann nennen die es zwar dann Imitierung, aber an sich hat halt die Gewürze, die ich auch gerne mag, und dann mag ich auch das, was nicht Fleisch ist. Von daher, also ja. Die nennen das zwar komisch, aber ich mag es trotzdem.
Okay, ja, und dann mag ich es halt, weil es lecker gewürztes Tofu ist, aber es hat halt für mich nichts mit Wurst oder so zu tun, irgendwie.
Wobei, man muss dazu sagen, es gibt einen Discounter, der hat ein veganes Hackfleisch auf den Markt gebracht, was aus Erbsenprotein ist, was echt gut ist und vom Geschmack her richtig gut drankommt. Also ist echt nicht schlecht. Und ja, wie gesagt, ich finde es gut, wenn man nicht mehr so viel Fleisch isst. Ich esse trotzdem gerne Fleisch. Ich meine, ich lebe hier in München, da kommt man nicht drum rum. Vor Corona war es jetzt so gewesen, dass natürlich freitags bei uns in der Firma immer dann entweder Leberkäse gab oder halt Würstel. Also für die Leute aus Norddeutschland, also Leberkäse oder halt Würstel oder Würstchen.
Hast du schon wieder Würstel gesagt?
Schon wieder, Entschuldigung. Und das ist halt, in Bayern ist es typisch. Also es ist auch wirklich so, das ist die erste Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich damals von München Gladbach nach Bayern kam, also nach München. Du brauchst eigentlich keine Firma anrufen, also Freitag zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr brauchst du eigentlich keine Firma in Bayern anrufen, weil da wird keiner dran gehen, weil die Leute alle beim Weißwurstfrühstück sind. Das ist einfach so. Da reißt du keinen. Ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung auch gemacht habt. Also.
Nee. Noch nicht. Also, ich habe auch noch nie in München gearbeitet. Ich habe weder angerufen noch gearbeitet in München. Aber ich dachte, das wäre ein Klischee. Also, mir war nicht bewusst, dass das scheinbar wirklich so verwurzelt ist.
Ja, doch. Also, ich hatte auch früher mal das war aber jetzt als Leiharbeiter, wo ich das erste Mal nach München kam, bei einem großen Automobilhersteller hier in München gearbeitet. Und da war es halt wirklich so: freitags morgens zur Frühschicht. Kam halt dann ein Mitarbeiter und sagte, wie viel Weißwurst magst du? Oder wie man in Bayern sagt, Weiße. Oder Deppen für Depreziner. Oder Pfälzer halt, wie viel magst du? Und dann ist man halt, dann gesagt, ja, ich würde gerne zwei Weißwischen haben hier und einen Brezen und sowas so. Und dann ist es halt so, bei diesen großen Automobilhersteller hier in München, da fährt halt dann immer auch freitags ein Metzger auf dem Betriebsgelände drauf und dann kaufen die Mitarbeiter dort die Würstel und sowas ein. Dann gibt es dann immer Mitarbeiter, die sind dann von der Arbeit freigestellt, in Anführungszeichen. Das heißt, die Kollegen machen die Arbeit mit. Und in dieser Zeit bereiten die halt die Würstel zu und tun halt dann schon süßen Senf oder Senf auf dem Tischchen stellen. Und irgendwann ist halt dann die Zeit zur Brotzeit, also zum Frühstück. Und dann kommen halt die ganzen Kollegen und essen halt dann Weißwurst. Und,
ja, vielleicht mache ich das morgen mal. Also vielleicht rufe ich dir morgen mal wirklich von 9 Uhr am Montag Freitag. Ne? Ja, einfach genau. Nur 10 Uhr mal irgendeinen Einzelhandelladen da in München Innenstadt an. Gucken, wer rangeht.
Schauen wir mal. Kannst du auf alle Fälle mal berichten dann privat dann eben, was daraus gekommen ist. Würde auf alle Fälle interessieren. Aber wie gesagt, das war halt so das erste Erlebnis. War echt toll.
Lars möchte, glaube ich, überleiten. Ich kenne den Ton von Lars.
ja, ich weiß ja noch nicht genau, wohin. Wir haben ja keine Themen. Aber also wir haben ja bisher irgendwie so ich sag mal, Lappalien irgendwie mit Jugendsünden irgendwie gebunden, ne? Also so Mode, also wir haben kulturelle Dinge, Lappalien würde ich nicht sagen, aber kulturelle Dinge irgendwie. Also habt ihr jetzt aber nichts Persönliches gemacht, was irgendwie für euch sagt, ach, das, wenn ich das jetzt machen würde, würde ich mich drüber schämen. Bei mir zum Beispiel, vielleicht zum Beispiel, ne? Also eine Jugend hat relativ viele Abrissfeiern, sag ich mal, geschmissen halt. Also der Freund meiner Mutti, ne, der hatte eben damals noch gerade selbst eine eigene Wohnung gehabt. Und die hat halt für mich manchmal so zur Verfügung gestellt, damit ich nur eine kleine Feier machen konnte. Und die sind halt gerne eskaliert. Und also zum Beispiel erinnere ich mich zum Beispiel daran, dass irgendwie mal eine brennende Matratze halt vom Fenster, vom Balkon runtergeflogen ist. Das sind Dinge, wo ich mich drüber schäme in meiner Jugend.
Ja, aber das ist keine Jugend, sondern das ist einfach nur mega cool.
Das sahen die Eltern, glaube ich, anders, oder?
Ja, genau, richtig. Also ich stelle mir ganz vor, wenn ich jemand quasi meine Wohnung zur Verfügung stelle, der mit seinen Kumpels da was feiern kann, und dann brennt die Hütte quasi.
Ja, also ich meine, was ich weiß, was ich gemacht habe, regelmäßig so mit 15, 16 war, dass ich nachts, wenn ich irgendwie betrunken war, mit Kumpels noch aus Spaß in meine Schule eingesprochen bin. Das war irgendwie auch, ist auch ziemlich dämlich im Nachhinein gesehen, dass ich nicht ganz drauf bin. Aber das war irgendwie, wir haben irgendwie da richtig schon eine Kunst draus gemacht. Wir wussten richtig schon, wir haben teilweise schon tagsüber in der Schule bestimmte Fenster präpariert, damit wir nachts dann gut reinkommen. Und sind dann nachts durch die Schule gestrichen und haben irgendwie uns die Räumlichkeiten angeguckt. Ich weiß auch nicht, im Nachhinein kann man sich fragen, was wollten wir da überhaupt? Ich meine, tagsüber hatten wir keinen Bock, in die Schule zu gehen und nachts brechen wir wieder ein. Und ich weiß, dass wir einmal... Okay. Ich weiß, dass wir einmal in den Sporthalle eingebrochen sind und uns da so Degen, so Sportdegen geklaut haben. Und die haben wir uns dann so in den Hosenbund gesteckt und sind dann durch die Stadt marschiert und haben uns einfach wie die coolsten Menschen der Welt gefühlt.
Wir sind auf den Schulhof auch eingestiegen gerne mal. Und der Schulhof war sehr gut begrünt halt. Ne? Da gab es auch viele Bäume und so weiter. Und unsere schlaue Idee war, eine Axt mitzunehmen und einige Bäume zu fällen. Ja, das ist auch, wo ich mich schäme heutzutage.
Okay. Heftig.
Okay, also gut, man hatte zwar auch in meiner Jugend hat man mal eine Axt gehabt, das lag mal daran, dass wir bei uns, also bei meinen Eltern in der Gegend, war halt damals noch ein Neubaugebiet und vorher war da halt noch ein schöner kleiner Wald und da hat man halt meistens so, ja, ich sag mal so, da gab es so ein altes verlassenes Häuschen, das hat man halt so einen Kleinmus gemacht, aber ja. Ich habe mal irgendwie eine Scheibe eingeschmissen, habe ein bisschen Ärger bekommen. Oh, das ist aber, glaube ich, so ziemlich harmlos gegenüber das, was ihr jetzt gemacht habt, ehrlich gesagt. Deswegen, gut, vielleicht lag es daran, dass ich vielleicht dann damals auch so ein kleiner Außenseiter war, dass ich nicht zu diesen coolen Jungs gehört habe, die sowas gemacht haben. Also,
ich war auch nicht
cool. Waren wir auch nicht.
Ich war alles andere als cool. Aber ich weiß auch nicht. Es hatte irgendwie... Ich meine, wir haben jetzt auch nichts Dramatisches gemacht. Ich meine, in die Schule... Ich fand die Aktion von Lars jetzt schon krasser, dann wirklich einen Baum zu fällen. Das hätte ich mich zum Beispiel nicht getraut, definitiv. Also wir haben eigentlich schon versucht, nichts kaputt zu machen.
Ja gut, wir hatten damals mal so ein Feuer gelegt und es war da, glaube ich, 2 Tage hat es gedauert. Wir haben das sogar übernachtet, weil wir haben 2 Erde drauf geschüttet und haben dann gedacht, das Feuer ist aus. Dann haben wir die Erde weggemacht, haben gesehen, es fing direkt wieder an zu brennen. Und wir haben da wirklich 2 Tage lang wirklich ganz viel Eimer und haben dann 2 Tage lang übernachtet. Also da musste immer Feuerwache ist, damit nichts passiert. Wir hatten echt so mega Schiss gehabt. Also haben meine Eltern erzählt, so ja, wir sind jetzt hier am Zelten draußen. So, okay, ja. Und dann, wir hatten voll Schiss gehabt, dass ein riesengroßer Brand entsteht. Also es war...
Aber was ist das denn für ein Höllenfeuer, das ständig wieder angeht?
Nee, das ist einfach nur in der Erde haben wir einfach so ein bisschen Feuer. Wir haben einfach so mit Glut und sowas hier und ein Freund hatte damals so einen Feuerstein gehabt und dann haben wir so ein kleines Feuer gemacht und irgendwie ging das nicht aus, weil unter der Erde halt so viel Zeug war, was halt gut brennt und scheinbar, wir haben gedacht, komm, Feuer muss man ersticken, dann geht's aus, aber sobald wir die Erde wieder weggemacht haben, fing es direkt wieder an.
War da Magnesium drin in der Erde?
Keine Ahnung, aber es war auf jeden Fall 2 Nächte, die wir alle nicht geschlafen haben. Also selbst wenn wir nicht am Feuer waren oder an dieser Stelle standen haben, haben wir wirklich eben gedacht, so, oh Gott. Aber es ist nichts passiert. Es war da noch aus.
Das ist aber auch so ein klassischer Fall, wo man als Kind irgendeine kleine Dummheit macht und richtig merkt, plötzlich wird einem bewusst, das kann jetzt richtig schief gehen. So, wenn das jetzt irgendwie übergreift und hier ein Haus abbrennt oder irgendwas und der Wald anfängt zu brennen oder was auch immer, dann hat man richtig Ärger. Und dann kommt dann plötzlich die Angst hoch.
Sag mal, eine weitere Jugendsünde, sagen wir so, in meinem Jugend kann man jetzt keine Jugendsünde mehr. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal versucht hatte zu rauchen. Also da hatte auch ein Freund Zigarettenschachtel mitgehabt. Und dann sind wir in diesem verlassenen Häuschen, das war so unser Jugendtreff, sind wir halt gewesen und haben dann einen geraucht. Und ich fand es total ekelhaft und hatte dann Angst gehabt, dass meine Eltern mitbekommen, dass ich im Rauchen war. Und dann hat ein Freund gesagt, so, ja, wenn du nach Hause kommst, musst du Zähne putzen, dann riecht das keiner. So, und ich komme abends nach Hause, laufe ganz schnell da oben ins Badezimmer, tu meine Zähne putzen, mein Vater steht schon in der Tür und meint so, was hast du gemacht? Ich so, nix, du kommst rein und putzt als erstes die Zähne, das hast du noch nie gemacht, was hast du gemacht? Und das, ja, ich habe geraucht, ich habe eine Zigarette. Ja, das war meine erste und einzige Begegnung mit der Zigarette und ja.
Man ist als Kind aber auch so dumm. Man rafft irgendwie noch nicht, dass das natürlich sofort auffällig ist, wenn man zur Tür reinkommt und ohne ein Wort zu sagen, irgendwie direkt im Badezimmer verschwindet mit so einem panischen Blick.
Genau. Das ist halt einfach so.
Oder klassisch, man kommt nach Hause, angetrunken, und denkt sich so, einmal kurz zusammenreißen, Hallo sagen und dann ab ins Bett und keiner merkt was davon. Und dann lallt man aber richtig doll und die Eltern tun so, als ob sie es nicht gemerkt haben, damit es eigentlich so peinlich am Abend ist. Aber am nächsten Tag merkt man schon, okay, das hat nicht funktioniert.
Aber das ist ja echt schön, also dass jeder von uns mal wirklich so Erinnerungen hatte, die oder hat immer noch von damals, wo man wirklich im Nachhinein denkt, so als Erwachsener. Aber das Einzige, was ich euch jetzt fragen will, weil ihr seid jetzt auch Mitte 30, wenn ihr jetzt mit erwachsenen Leuten spricht, also älter als ihr jetzt, so, damals ist es, nein, das ist ja so, damals, als mein Kind war, dann haben die Eltern immer gesagt, Mensch, für dich schiebt man sich ja, du kannst immer vernünftig sein. So, und da hat man immer zu den Eltern hochgeschaut und gesagt, die sind eigentlich vernünftig. Wenn man aber jetzt Leute spricht, so im Alter von meinen Eltern, also über 60, dann ist es so, wenn man denkt so, Mensch, Mama, Papa, ihr seid so peinlich, bitte hört auf. Ist das bei euch auch so? Also, dass man eigentlich sagt so, dass, also nicht nur bei den Eltern, das ist allgemein so, dass die Leute über 60 wirklich so wieder zum Kind werden.
Ja, deine Eltern sagen zu dir, du bist peinlich.
Also das war damals, wo ich in der Schule war.
Damals.
So, und jetzt sag ich das zu meinen Eltern.
Also ich habe das, glaube ich, schon in der Grundschule gesagt. Also ich erinnere mich daran, dass das, es gab da eine Aufführung dort, beziehungsweise eine Rede, und eine Fadi von der einen Grundschulkameradin, der war da vorne, hat was erzählt, auch so ein paar Familienanekdoten, und du hörst halt ganz laut aus dem Publikum raus, Papa, du bist so peinlich.
Geil. Das erinnert mich auch ein bisschen an das kleine Arschloch in diese Szene, wo er auf der Bühne steht und dieses ganz, diesen einen bösen Satz sagt, also den ich jetzt nicht wiederholen werde, sonst wird diese Folge als Erwachsenen gekennzeichnet, aber wer die Szene kennt, der weiß, was ich meine.
Aber ich weiß, was du meinst, grundlegend, also ich finde, dass man auch jetzt selbst schon so mit Mitte 30, also mit Mitte 30, als wenn ich als Kind jemanden getroffen habe, der Mitte 30 ist, der war für mich der war für mich so erwachsen und so reif, schon fast steinalt und einfach mit beiden Beinen im Leben und null kindlich. Und also ich merke selbst, dass ich irgendwie mich immer noch halb als Kind fühle. Und wie du schon selbst auch beschreibst, so auch mein Vater, der über 60 ist, sich irgendwie noch total kindlich verhalten kann und wir irgendwie zusammen irgendwas Albernes machen und er rumkichert und so. Also ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen Kind immer in einem bleibt und dass man das als Kind aber nicht wahrgenommen hat, dass Erwachsene auch so sind, sondern die irgendwie immer als ultra ernst und erwachsen wahrgenommen hat.
Aber ich glaube, manchmal kommt die Reife dann wieder. Also ich weiß noch mal, im Zivildienst, das habt ihr beide, glaube ich, nicht mehr machen müsst, weil da wart ihr, glaube ich, zu jung für. Ich habe es damals eine Endoskopie gemacht in München-Gladbach. Liebe Grüße an das Krankenhaus Neuwerk und die Endoskopieabteilung. Man kennt mich vielleicht nicht mehr, weil es schon so lange her ist.
Ne, Entschuldigung? Hast du gerade gesagt?
Da war meine Tochter geboren.
Ah, hey, Wahnsinn. Da habe ich meinen ersten Leistenbruch operiert bekommen. Aber okay. Und, aber ein sehr gutes Krankenhaus. Ja, das liegt andere. Und auf jeden Fall ist es so, es war eine Patientin, die war, glaub, 92 oder sowas. Die war sehr alt, aber sie war richtig fit. Und sie lag halt auf dem Behandlungstisch und ich habe dann halt die Patientin ein bisschen begleitet, bis die Untersuchung begonnen hatte. Und dann habe ich sie gefragt, können Sie mir als junger Spund, ich war damals 20 Jahre alt, einen Tipp geben, wie man so alt wird und so fit bleibt? Und dann nahm sie meine Hand und sagte, heiraten Sie nicht. Oh. Und ich wirklich dachte so, okay, bis jetzt habe ich mich dran gehalten, aber schauen wir mal.
Das ist aber auch immer so ein bisschen Survivorship-Bias. Also wenn Menschen alt werden, fragt man die immer, wie sind sie so alt geworden? Und dann sagen die halt irgendwas, was die gemacht haben. Aber das sind auch so Sachen wie, ich habe jeden Tag einen Whisky getrunken und eine Schachtel Zigaretten geraucht. Und nur weil die zufällig damit überlebt haben, ist es noch lange nicht, dass das große Geheimnis ist.
Eigentlich bräuchten sie diese Leute dreimal und dass sie halt verschiedene Dinge machen. Und dann gucken, was passiert.
Ja.
Deswegen, also ich muss schon wirklich sagen, es ist, weiß ich, aber Zivildienst, Wehrdienst habt ihr nicht gemacht. Also wie ihr wart beide, glaube ich, wirklich jung, da war das schon abgeschafft
doch, worden. Doch, das heißt, doch, das gab's noch. Also bei mir gab's, okay. Ja, das gab's auf jeden Fall noch, ja. Aber ich bin drumherum gekommen. Das war die Phase, wo sie jeden, wo sie nur konnten, ausgemustert haben, weil sie viel zu viele Rekruten hatten. Und das, also ich bin ausgemustert worden, weil ich Migräne habe, nur so als Beispiel.
Weil sonst hätte ich gefragt, was hättet ihr bei der Jugendsünde bei der Bundeswehr gemacht, weil da hört man so einiges.
Oh ja.
Nee, ich bin auch T5, also von daher.
Was war es bei dir?
Bei mir, also erst war ich T2, dann habe ich Widerspruch eingelegt. Dann habe ich kurz vor zum Heißtrass im Ohrenarzt gegangen. Der hat gesagt, dass ich als Kind mal Anzeichen von Asthma hatte, aufgeschrieben. Und dann bin ich halt dann nochmal hin und das hingelegt. Und dann hat sie echt gemeint so, warum haben sie es nicht gleich gesagt?
Also mir fällt da... Ja, Entschuldigung.
Ja, das hat ja seinen Hintergrund. Das war ja eine Phase, in der es sehr viele Rekruten gab und die konnten die nicht alle einziehen. Aber verfassungsrechtlich waren sie im Grunde aufgrund von bestimmten Gleichheitssätzen, die in der Verfassung stehen, irgendwie mehr oder weniger verpflichtet dazu, alle einzuziehen. Und um sich diesem Dilemma etwas zu entziehen, hat man eben so viele wie möglich ausgemustert. Das heißt, das war wirklich eine Phase, wo man mehr oder weniger, wenn man nur gesagt hat, können Sie mich bitte ausmustern, ausgemustert wurde. Also in meiner Schule hat sich fast jeder irgendeine Ausrede gesucht, wegen der er ausgemustert wurde. Irgendeine Allergie, Asthma, Migräne, was auch immer.
Also meine WG waren ja auch nur T5-Leute halt drin. Also die ganze WG bestand aus T5 und ein Zimmer hat regelmäßig gewechselt und ein Großteil war auch davon T5. Also ich meine, die Mehrheit war einfach so.
Okay, also ich kenne die Geschichte, ob sie stimmt, weiß ich nicht. Es kann sein, dass es ein Ahnenmärchen ist. Es soll einen gegeben haben, mit dem ich damals die Ausbildung gemacht habe. Der hat sich richtig blöd angestellt. Der hat beim Seh- und Hörtest, hat er es so angestellt, als wenn nichts hören kann, nichts sehen kann. Und die haben halt gesehen, wie der halt mit dem Auto auf dem Parkplatz des Kreiswehrersatzamts, heißt es, glaube ich, in Reit, glaube ich, gefahren ist. Und das hätten wir im TÜV, für die Leute aus Gladbach, die kennen das ja. Und es ist halt so, dass er sich halt, er hat sich sehr blöd angestellt und haben zu ihm gesagt, okay, sie sind ausgemustert, aber ihren Führerschein lassen sie da, weil mit solchen Symptomen und mit solcher Einschränkung können sie nicht mehr Auto fahren. Und er so, was? Ja, dann nehmen wir es zum TÜV, sie geben jetzt sofort den Führerschein ab. Und denken wir so, oh, scheiße. Das war ein richtig böse. Da musste dann, glaube ich, dann, also Angeber erzählt, dass er nach richtig viele Tests beim TÜV machen musste, dass er doch gut sehen konnte und hören konnte und sowas hier. Also, ich weiß nicht, ob es ein Ammenmärchen ist, aber naja, man hat ja damals alles Mögliche probiert. Also in meinem Alter war es ja wirklich noch so, wenn man keinen Bock auf Wehrdienst hatte, man hatte eventuell Glück, dass man vielleicht im Freundesbekannteskreis jemand hatte, der Arzt war. Oder halt meinen eigenen Hausarzt hatte, den man halt ansprechen konnte, der dann halt ein bisschen schlechter eingestuft hatte. Und es war aber trotzdem, wie ja bei mir, obwohl, was war es für mir, Plattfuß und auch Migräne hatte ich dann auch attestieren lassen, trotzdem T2 mit Einschränkung. Da war der eiskalt.
Wow. Okay. Tja, das können 5 Jahre Unterschied dann ausmachen. Also bei mir war Migräne ausreichend.
Okay. Ja, das ist aber echt gut. Aber ich weiß nicht, eine Frage nur ganz kurz. Ich meine, das ist jetzt zwar keine Jugendsünde, aber wärt ihr dafür, dass die Wehrpflicht wieder eingeführt wird? Zumindest, dass jeder mal ein Jahr Wehrdienst, Zivildienst machen
also,
sollte?
Ich bin froh, drum rumgekommen zu sein. Also von mir aus muss das nicht sein.
Okay. Ach, das ist ein schwieriges Thema. Ich finde es eigentlich, also ich sehe natürlich die positiven Seiten, dass man. Also vor allem, wenn man jetzt Leute zum Zivildienst irgendwie, also Wehrdienst kann man jetzt mal getrennt drüber reden, aber ein Jahr verpflichtender Zivildienst würde sicherlich helfen, sowohl unseren Gesundheitssystem oder den Pflegeberufen oder Kinderbetreuung oder wo auch immer, als auch den Leuten irgendwie eine gewisse Reife zu finden, so ein Jahr, um quasi ja, sich mit der echten Welt auseinanderzusetzen zu müssen und Reife zu finden. Aber ich finde es dann auch schwer, die Leute dazu zu verpflichten irgendwie. Also andere sind schon reif und wollen eigentlich anfangen, ihren Berufsweg zu gehen und müssen dann noch ein Jahr irgendwie Zivildienst absitzen. Ich meine, ich denke, es gibt sicherlich Leute, denen würde das helfen, aber ich würde es trotzdem nicht verpflichtend machen.
Ja, nee, ist eine gute Entscheidung, muss man wirklich sagen. Bei mir war es wirklich damals so, ich hätte auch wirklich einen Job bekommen können. Das war so direkt nach meiner Ausbildung und dann hieß es dann so, ja, weil du jetzt Zivildienst machen musst oder halt verpflichtet bist, können wir dich nicht nehmen. Weil du würdest jetzt hier 4 Monate arbeiten, dann musst du 10 Monate weg. Das war damals so 10 Monate, später wurde es aber auch 9 Monate verkürzt. Und dann haben sie gesagt, dann nehmen sie jemand anders. War halt sehr schade, war eine tolle Firma, aber ja. Aber muss man trotzdem sagen, vielleicht noch eine Jugendsünde, vielleicht noch zum Abschluss. Wir sind schon über eine Stunde fast am Reden. Eine Jugendsünde, glaube ich, bei euch vielleicht aufgetreten ist. Und zwar, wenn ihr euch zurückerinnert, letzter Tag in der Schule. Das hat man meistens nochmal dann, also wir haben es damals, wie gesagt, Gesamtschule Hart, war damals meine Schule, nochmal Entschuldigung, für die ganzen Leute, die nicht in München-Gladbach kommen, die werden alle sagen, welche Schule ist das? Schöne Schule. Und wir hatten damals dann diesen Kehraus gehabt, oder wie hieß es dann? Also sprich, der letzte Schultag, dann haben wir uns auch in der Schule verbarrikadiert, hatten überall Luftballons, hatten Rasierschaum überverteilt an den ganzen Türgriffen und sowas. Habt ihr sowas auch gehabt, so am letzten Schultag? Oder auch gemacht?
Oder?
Wir machen erstmal dann ganz okay.
Also,
zu Ende
also führen. Die Tradition gab es bei uns auch. Den Abi-Streich nannte sich das bei uns. Das war meistens auch sowas in die Richtung, so wie du es gerade beschrieben hast. Da schäme ich mich jetzt ein bisschen für. Wir waren der erste Jahrgang, der das nicht auf die Kette bekommen hat. Wir waren ein so fluriger, prokrastinierender Jahrgang, dass wir ganz viele Traditionen, die Jahrgänge vor uns hatten, nicht auf die Kette bekommen haben. Es gab halt uns traditionell ein Fußballturnier, Abiturienten gegen Fußballer, gegen Lehrerschaft. Wir waren der erste Jahrgang irgendwie seit 20 Jahren, der das nicht auf die Kette bekommen hat. Es gab bei uns traditionell einen Abi-Streich. Wir waren der erste Jahrgang seit 20 Jahren, der das nicht auf die Kette bekommen hat. Also wir haben das nicht gemacht und ich finde das fast peinlicher, als wenn wir es gemacht hätten.
Ja, also wir haben das alles gemacht. Also ich erinnere mich eigentlich an den Tag, es ist ein sehr schöner Tag tatsächlich. Also es war im Sommer und es war zumindest sehr warm. Und wie es ist, alle verkleiden sich halt so. Ne? Ich war einfach den Blaubart meines Vati ausgeliehen, ein bisschen geschminkt und so. Und ja, dann haben wir die ganze Schule vor schon mal ein bisschen auch eben verkleidet, damit sie ja kaum durchkam, dass die Abi-Streichmäßig da. Dann gab es einmal eine Spiele gegen die Lehrer. Und dann, das war der Vormittag quasi, und am Nachmittag sind wir dann alles im See gefahren, haben dort zusammen gegrillt, also den ganzen Jahrgang. Und dann habe ich an der Woche übernachtet und am nächsten Tag zurückgefahren. War schön.
Schön, ja.
Okay. Das war ja dann doch keine richtige Jugendsünde dann jetzt. Okay, Entschuldigung.
Nö.
Das wäre vielleicht noch was.
Sorry.
Na gut, dann kommen wir, glaube ich, zum Ende, oder? Weil die Folge ist schon richtig lang jetzt hier. Und ja, also erstmal von meiner Seite aus vielen, vielen Dank. Es ist echt toll, dass ich das losbekommen habe, mit euch beiden das zu machen. Und dass wir so auf allen Wellenlängen sind. Das macht echt so viel Spaß. Und ich werde auf alle Fälle mal öfters noch reinhören. Das meine ich jetzt wirklich nicht nur als Werbung, sondern wirklich mal reinhören und dann mal so Feedback geben, was ich davon halte. Ja, freue mich auf alle Fälle. Vielleicht kommt es ja beim nächsten Roulette, sind wir wieder zusammen. Wer weiß.
Ja, mit einem großen Zufall, ja.
Oder wir machen einfach so nochmal eine Folge. Das kann ja auch sein.
Ja, das geht immer.
Wenn es gut ankommt.
Ja, dann sag ich mal Schluss zum Zuschauer. Ich mir hat auch sehr viel Spaß gemacht hier in der Runde. In der digitalen Runde hier. Wir haben doch, glaube ich, sehr vielseitig Themen, glaube ich, gehört. Das ist immer ganz schön, wenn man zu dritt ist. Dann hat man auch ein bisschen Chaos in den Themen. Ja, Bala?
Ja, danke. Ich kann jetzt als Dritter sagen, vielen Dank. Ich fühle mich ja irgendwie bei so einem Meeting irgendwie im professionellen Umfeld. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Nein, es hat mir mega viel Spaß gemacht. Und ich sage dann auch ciao.
Perfekt. Dankeschön. Ja, Servus. Ciao, ciao.
Podcast Roulette. Das Podcast Roulette von podcaster.de.